Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. 97, Simon.
Ja, so alt werde ich hoffentlich mindestens. Und du?
97. Ich hatte vor einiger Zeit mal ein Trauergespräch, da erzählte die Partnerin über ihren verstorbenen Mann. Der hatte mal auf einer Reise eine Wahrsagerin getroffen und die hat ihm gesagt, er wird mal 104. Er ist mit 86 gestorben.
Manchmal verrechnet man sich, Lukas.
Ja? Ja, aber es ist doch irgendwie eine schöne Anekdote, dass da jemand halt immer in seinem Wohnzimmerstuhl sitzt und immer sagt, ja, also mir wurde gesagt, ich werde 104. Safe. Das ist doch irgendwie sympathisch.
Rauchen,
also trinken, natürlich auch nicht alles ernst genommen, aber so ein bisschen hofft man noch, dass es doch so sein könnte.
Ja, krass, warum sagen denn Wahrsagerinnen sowas?
Naja, weil es eine gute schwierig Anekdote für Trauerpredigten
ist. Schwierig ja.
Oh Gott. Ja. Ja, kannst du alles sagen. Wird ja auch, gibt ja auch kein Gewerbeamt für Wahrsager, oder?
Boah, bestimmt. Wie ist denn hier dieser, ist der Uri Geller, ist das ein Wahrsager eigentlich?
Uri Geller. Uri Geller, ist der nicht irgendwie verknackt oder so?
Weswegen?
Weiß ich nicht. Weil der zu viele Löffel verbogen hat oder so.
Sachbeschädigung. Kein Hotel wollte ihn mehr einladen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ich habe vor Jahren auf einem Fernsehsender, der meistens bei der Fernbedienung auf der Taste 5 liegt, habe ich damals tatsächlich eine Uri Geller Show gesehen, glaube ich.
Nein.
Ja, und damit haben sie mich übrigens entertained. Und es war so, dass da dieser Uri Geller diese Löffelnummer da abgezogen hat und allen Zuschauern gesagt hat, ja, jetzt müsst ihr euch hier auf euren Löffel konzentrieren und dann verbiegt er sich und wenn das so ist, dann schickt doch mal ein Video rum, ne? Das war auch diese Prä-YouTube-Zeit, dass das überhaupt technisch möglich war, das ist ein Wunder. Da geht schon erste Wunder los. Dann haben tatsächlich Leute Videos geschickt, wie sie ihnen die Löffel verbiegen, ja? Gab's dann irgendwie 3 Videos und so. Und dann im Anschluss der Sendung gab's dann irgendwie, ich sag mal, irgendein Talk mit irgendwelchen komischen Promis, Leuten, Menschen. Und da war dann auch irgend so ein Mathematiker dabei und der meinte, ja, statistisch gerechnet an der Menge der Menschen, die hier geguckt haben und die das vermutlich auch aufgenommen haben, die ihre Löffel sich verbiegen, hoffentlich, ist es eher unwahrscheinlich, dass es überhaupt keine Löffel gibt, die sich verbiegen.
Ja, das wurde ja auch alles irgendwie krass aufgeklärt. Aber wo du gerade sagst, Uri Geller Show auf Kanal 5 hat dich entertained. Nochmal zurück zu Trauergesprächen, also die Fernsehsendungen, die gerne geguckt werden, wie ich jetzt bisher gehört habe, waren so auch so ähnlich, ne? Bares für Rares ist natürlich in.
Hier mit diesen komischen ehemaligen Kochtypen, der Glatze auf dem Kopf, ne?
Genau, Lava, ja, genau. Und natürlich so Sachen, die natürlich dann nachmittags laufen, ne? Oder was war das letzte Mal? Gefragt die Jagd mit Alexander Bommes.
Alter, du bist ja richtig, richtiger Fernsehkonsument.
Nee, bin ich ja nicht. Das habe ich ja alles aus Trauergesprächen.
Achso. Da reden die Leute über Fernsehsender. Jetzt realisiere ich das gerade.
Man fragt ja auch mal, also das bietet sich ja auch an, wenn man die Leute ein bisschen kennenlernen will und auch die verstorbene Person, dass man auch mal fragt, und was hat sie so gerne geguckt oder sowas, weil viele ältere Menschen natürlich nicht mehr immer so mobil sind und dann sind für die natürlich auch wichtige Themen halt so die Fernsehsendung, die man so sieht. Und dann kommt der Fernsehgottesdienst und dann kommen solche Sachen, ja.
Meinst du, dass in 40 Jahren, dann so in 40 Jahren oder sagen wir mal in 100 Jahren bei meiner Beerdigung, dann so Sachen kommen wie, ja, und damals mit 20, da hat er ja eine Counter-Strike gespielt. Meinst du, so tief wird es dann werden?
Ja, da geht es ja jetzt eher um die Praxis im Moment, ja, was die Leute zuletzt getan haben.
So.
Also wenn du zuletzt noch Counter-Strike zockst, dann könnte das sein.
Ja, du, auch geht ja auch alles immer wieder rückwärts, ne? Also wenn ich dann krass dement in meinem Sessel sitze, dann ist die einzige Fähigkeit, die ich noch besitze, ist rumfluchen und Counter-Strike spielen, aber dann auf ESL-Niveau. Ja. Weil das habe ich auch verloren, aber das kommt ja dann wieder.
Weißt du? Dementes Counter-Strike.
Dementes Counter-Strike.
Die Vorstellung des Tages. Aber was machst du denn dann, wenn du ständig vergisst, warum du den Controller in der Hand hältst?
Ja, aber da habe ich auch manchmal das Gefühl, das passiert auch heute schon bei jungen Leuten, wenn die Counter-Strike spielen. Ja, ich glaube, da mache ich den Leuten
die
nicht so viel nach.
Warum du den Controller in der Hand hast.
Wirkt so.
Ja, okay, ja. Gut.
Witzig, dass du übrigens sagst, den Controller in der Hand halten, das sagt mir sehr viel darüber aus, wie viel du über Counter-Strike weißt.
Ach, Digga, ich habe jetzt gerade zuletzt in der Schule gearbeitet und tatsächlich sind bei den Kids immer noch Konsolenausgaben für China-Spiele am meisten in. Deswegen, ich habe eigentlich heimlich nicht an CS gedacht, sondern an
Fortnite.
Genau,
sehr von gut. Epic Games.
Genau.
Die machen auch die Unreal Engine.
Ja, da hat sich nicht viel verändert. Das heißt immer noch gleich. Nee, deswegen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ist ein Controller für dich auch als alter Mensch leichter zu bedienen als Maus und Tastatur.
Das ist wirklich ein Rätsel für mich, wie ein normaler Mensch mit einem Controller einen Shooter spielen kann. Also
ja, für mich auch. Ich habe es noch nie gemacht. Deswegen genau.
Ich habe das mal gemacht. Ich habe Call of Duty habe ich mal eine Weile mit einem alten Freund tatsächlich auf der Konsole in Splitscreen gezockt mit einem Controller. Das ist ja, also ich stelle mir Panzerfahren so vor, genauso dynamisch. Ja. Das ist toll.
Ja, stark. Da haben wir ja ganze Menge spannender Themen entwickelt, nur daher, dass wir bald heute 97 werden. Und demnächst sind wir ja schon 100.
Ja. Ja,
im Gegensatz zu dir werden wir ja 100.
Ja.
Und rein statistisch, ne?
Ja.
Nee. Und bei 100 ist ja ein Stichwort, ne? Simon, 100, hau doch mal raus.
Ja.
Was wollen wir?
100 Mal habt ihr dann Montag eingeschaltet und zu Feier des Tages werden wir krasse Dinge tun.
Ja, werden wir? Das wusste ich vor. Gar nicht, das war nicht abgesprochen.
Also wir haben großkotzige, riesige Ankündigungen, die wir hoffentlich erfüllen. Wir werden ganz toll in einem neuen Gewand auftauchen und vor allem Herr Vicar wird dann hoffentlich auch in anfangen in Talar zu predigen, hätte ich was gesagt.
Zu Carsten,
Zu Carsten. Nein.
Genau, das hört ihr dann immer, ne? Es raschelt dann ein bisschen mehr.
Ja, aber was viel wichtiger ist, Leute, so viele Folgen werdet ihr uns gehört haben, ne? Futur 2. Und was dann natürlich total wichtig ist, in dieser ganzen Zeit, in diesen 2 Jahren offenbart, wart ihr ja dabei. Ja? Ihr seid ja quasi mit uns mitgewachsen. Ja? Wir sind ruhiger geworden. Ja? Ihr seid weiser geworden. Ja? vielleicht habt ihr uns auch mehrfach verflucht oder hauptsächlich Lukas für seine völlig platte Art und Weise, theologisch zu arbeiten. Redet doch mal drüber. Schreibt uns doch mal in die Kommentare. Postet uns Zeug, was euch da so für Dinge begegnet sind.
Ja, oder wenn ihr Podcaster seid oder einfach Bock drauf habt, das mit einfachen Mitteln zu machen, dann schickt uns doch auch ein Audio davon. Ja, nehmt das auf. Ihr könnt auch auf unserer Seite einfach so einen Audiokommentar kurz aufnehmen. Ne? Dann müsst ihr einfach nur die Berechtigung einstellen für euer Mikrofon, dass das, was ihr sagt, aufgenommen wird. Aber Achtung, das, was ihr dann sagt, kann vor Gericht gegen euch verwenden. Nee, das lassen wir weg, aber wird höchstwahrscheinlich in einer Offenbart-Folge Nummer 100 landen.
Ja. Verwurstet quasi.
Das wird einfach so verwurstet.
Ja, wir werden eure Stimme verzerren und irgendwelche Slapstick-Sounds drunter packen.
Nee, überhaupt nicht. Aber es wird natürlich gute Audioqualität haben, egal wie ihr es aufnehmt. Und ihr habt die Wahl, das entweder persönlich zu machen oder halt auch anonymisiert. Das hast du im Internet ja immer die Möglichkeit, das zu tun.
Genau. Da würden wir uns echt freuen, weil es ist ja, offenbart ist ein Community-Projekt, ja, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, wir reden hauptsächlich, aber ehrlich gesagt seid ihr auch ihr ist, für die wir es tun.
Wir wissen ja, dass quasi bei zwei, ja, wenn sich zwei miteinander unterhalten, schon was Drittes entsteht, was Größeres als die Summe der Teile. Wir sind ja quasi schon Community zu zweit, Simon. Und da sind ganz viele Leute, die dazugehören, aber die jetzt nicht immer sich bisher öffentlich beteiligt haben. Folge 100 ist die Chance.
Ja, das
die Community
jetzt
sichtbar zu machen. Weißt du, es kommt zur Darstellung. Die unsichtbare Bart-Community kommt zur Darstellung. Das ist ein Fest für Theologen und Schleiermacher-Fans.
Ja, es ist auch jetzt der Moment, in dem du dein Rasenmäher endlich ausmachen darfst und zu deiner Mutter sagst, wir rufen da an. Ich mähe nicht weiter, bis wir da angerufen haben.
So. Anrufen ist gut, also über die Webseite.
Über die Webseite, ne? Ja. Wichtig, ja? Der Rasenmäher bleibt aus, bis das passiert ist.
Ich fände es auch geil, wenn wir so eine Aufnahme mit Rasenmäher-Sound im Hintergrund hätten.
Ja,
So mit Headset und so.
Das wäre natürlich auch super
fancy. Bin hier gerade am Mähen. Genau. Also, wenn ihr Bock habt, nennt uns einfach, was euch bewegt hat mit Offenbart, was ihr erlebt habt mit diesem Podcast, was ihr, ja, Sternstunden und Lowlights sozusagen, geht natürlich auch. Da sind wir einfach total gespannt darauf, was dieser Cast bei euch ausgelöst hat oder was ihr in diesen Zeiten erlebt habt, als ihr diesen Podcast zufällig gehört habt. Also vielleicht auch die drei verrücktesten Momente beim Podcast hören.
Was auch verrückt ist, ist ja die Bibel, Luca.
Oh Gott, Simon, was verrückt ist, ist vor allem diese creepy Überleitung. Oh, schon wieder. Aber wir sind ja gespannt drauf, welche verrückten Sachen jetzt wieder passieren, wenn wir diesen Bibeltext aufschlagen. Markus 14, die Verse 43 bis 52. Und alsbald, während er noch redete, kam herzu Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine Schar mit Schwertern und mit Stangen, von den Hohepriestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's. Den ergreift und führt ihn sicher ab. Und als er kam, trat er alsbald zu ihm und sprach, Rabbi, und küsste ihn. Die aber legten Hand an ihn und ergriffen ihn. Einer aber von denen, die dabei standen, zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seid ihr ausgezogen, wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen mich gefangen zu nehmen? Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber so muss die Schrift erfüllt werden. Da verließen ihn alle und flohen. Und ein junger Mann folgte ihm nach, der war mit einem Leinengewand bekleidet auf der bloßen Haut. Und sie griffen nach ihm. Er aber ließ das Gewand fahren und floh nackt.
Ganz eindeutig ist das hier Game of Thrones. Nackte, ja. Männer, Blut, Waffen und sich küssende Männer. Alles dabei.
Der Nude Dude.
Geil.
Gut, der Nude Dude steht aber am Ende dieser Folge.
Genau,
ich kurzes Recap von der letzten Woche. Ja, Jesus hat seine Jünger aufmerksam gemacht, also besonders Simon und die beiden anderen, die er mitgenommen hat, zum Beten, dass sie wach sein sollen, damit sie eben nicht in Versuchung fallen, dass sie eben nicht Angst bekommen und Jesus verleugnen, weil sie auf einmal mit der Situation konfrontiert sind, dass Jesus abgeholt wird. Aber sie kriegen es irgendwie nicht hin, weil sie einfach zu menschlich sind und es auch nicht so richtig verstehen, was wir auch verstehen konnten. Und am Ende macht Jesus nochmal klar, das, was jetzt passiert, das ist epochal, das ist quasi die Grundsache, die eines Tages passieren muss. Der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Und jetzt sagt er so, wir gehen dem entgegen, siehe, der mich verrät, ist nahe. Und während er das noch sagt, ja, da kommt Judas dazu.
Tja. Da kommt Judas dazu, einer der aufmerksamen Leser, so sagt der Autor quasi ja zwischen den Zeilen, einer der Zwölf. Ja.
Ja, es gab ja noch andere Judasse. Ja, also auch in der Bibel gibt es ja noch einen Judas, Autor eines Briefes. Ne, von daher kann man das ja auch so werten.
Das kann man aber schon beim Lesen des Textes auch mal dann vergessen haben.
Ja, aber es ist auch so ein bisschen so ein schreiendes Ausrufezeichen. Es war einer von seinen engsten Freunden.
Ja, ja. Also eine Bewahrheitung einer prophetischen Sagung des Jesus vor einem Tag.
Genau.
Ja.
Und wenn ich komme, dann komme ich nicht allein.
Genau, er kommt mit einer Schar Menschen und das ja schon mal skurril. Ja, das sind ja Leute, also Soldaten oder Söldner, ja. Und dann steht da von den Hohepriestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Sind das Tempelwachen?
Ja, das wird manchmal so gesagt, ne? Ich weiß gar nicht, ob das in den anderen Evangelien so formuliert ist oder wo ich das letztes Mal schon wieder her hatte.
Ja, es kann eigentlich können gar keine Tempelwachen sein. Und der Punkt ist ja, dass die Juden ja keine bewaffneten Soldaten haben. Das heißt, also es werden wohl keine bewaffneten Soldaten sein, sondern irgend so eine wütende Meute von Typen, die sich halt irgendwo Knüppel und halb abgeschliffene Schwerter besorgt haben, um da hinzugehen und jetzt den Jesus zu holen. So eine Gang.
Ja, so Luther hatte von einem Bauernhaufen gesprochen.
Ja, so eine Meute. Ja.
Eine Meute.
Hat Luther vom Bauernhaufen gesprochen? Hat er ja nicht. Das ist ja die Luther-Bibel, Lukas. Hat er ja in der Alten das mal gemacht?
Ich meinte jetzt im Kommentieren davon.
Ach so.
Hat er aber auch
Was
nicht.
Was ich mich frage manchmal ist, wie viel eine Schar ist. Ich weiß, das interessiert kein Schwein. Ja, mich schon. Sowas finde ich wichtig, aber ich weiß es nicht.
Ja, und da musst du halt zusätzlich noch wissen, ob eine Schar oder welcher Begriff auch immer da im Griechischen steht, tatsächlich eine fest umrissene Größe ist, die Markus auch vor Augen hatte. Das ist nochmal was anderes. Also, sie kommen mit Schwertern und Stangen, sind also bewaffnet, ja, irgendwie für den Nahkampf und auch könnten sogar Pferde abwehren, wa? Mit ihren Stangen.
Zumindest könnten sie knüppeln, ja.
Es klingt fast so wie so ein Gewalthaufen.
Gewalthaufen. Oh, zu Gewalthaufen kann ich was sagen. Du ja übrigens auch, du hast ja das Buch gelesen.
Sehr, sehr hilfreich jetzt im Kontext von dieser Bibelstelle, Simon.
Ja, quasi mit Musketen bewaffnet. Der 30-jährige Krieg ist jetzt am Start.
Okay. So, und aber Markus betont, ne, die Hohepriester, Schriftgelehrten und Ältesten haben sie geschickt. Ja, also damit
nicht die Pharisäer.
Genau, nicht die Pharisäer, nicht die Laien, aber damit wird quasi wieder gesagt, so alle grundlegenden Instanzen, die das Volk anleiten. So, und die stehen aber jetzt auch wiederum in der Regel auch, ne? Wir kennen das als Demokraten, haben wir die Repräsentanten des Volkes, die Volksvertreter. Die drei Gruppen stehen für das Volk, für die Leitung, für die Anführer. So, und die sind es jetzt, die die auf den Weg geschickt haben. So, und jetzt wechselt Judas mal schnell seinen Namen, ja, von Judas, einer von den Zwölfen, wird er zu dem Verräter, der hatte ihn ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist, da habe ich mich schon immer gefragt, kannten die Jesus alle nicht, ja, also der macht da ständig Aufruhr im Tempel und jetzt kloppen die da irgendwelche Leute zusammen, also vielleicht sind das ja wirklich irgendwelche Typen, die irgendwie sagen, ja, boah, krass, wir machen irgendwas, hol mal dein Schwert aus dem Keller. Oh.
Ja, ja, ey, ja, voll, ne, irgendwie schon sehr, aber es ist ja auch morgens, ne, sind ja noch alle müde und so, es gab ja auch noch keinen Kaffee damals.
Wobei, vielleicht sind das tatsächlich so Jungs, ja, die mit den Hohepriestern, Schriftgelehrten und Ältesten, also die haben die halt irgendwie zusammengesammelt und es sind halt Leute, die schon die ganze Zeit darauf harren, endlich die Römer aus dem Land zu fegen, ja, deswegen haben die schon Schwerter und Stangen gelagert und so und die wollen jetzt richtig was und die Hohepriester, Schriftgelehrten, Ältesten sagen, hey Leute, ihr müsst cool bleiben, wenn ihr hier einen Krieg anzettelt, dann gehen wir alle unter, aber wir haben da was für euch. Ja, Spezialaktion, in der Nacht, ihr seid ein Sonderkommando, ja, und alle reiben sich schon die Hände, boah, was Besonderes, so.
Ja.
Und dann schicken sie los und keiner weiß, um wen es eigentlich geht.
Ja, genau. Und natürlich, was ist das Naheliegendste, was man macht, ja? Man küsst das Opfer. Das macht ja die Mafia so, ja? Ist also Judas ein Don?
Genau, so ist es. Don Judas.
Also ich kann mir sogar die Geste wirklich ein bisschen vorstellen von der italienischen Mafia, dass sie das tatsächlich irgendwie in Parallele macht, weil die sind ja alle hochchristlich, sagen sie. ich nehme das dann einfach mal an. Ja, ich glaube Christen, dass sie sagen, wenn sie Christen sind, dass sie Christen sind. Und dann ist es ja so, ja, ey, dass er, warum macht er denn sowas? Was ist denn das für eine komische, bizarre Aktion? Er ist ja dann quasi der ursprüngliche Don sozusagen und der erste Don, ja, Petrus der erste Papst, Judas der erste Don, ja, hat ja auch seine Gang hinter ihm. Und warum küsst er denn jetzt sein Opfer? Macht man das so? Hat man das irgendwo in der Antike jemals getan?
Also, ja, ich, also
und die Frage ist ja auch noch, warum kann er nicht mit einem nackten Finger auf ihn zeigen, ja? So, warum muss er ihn jetzt abknutschen? What for?
Noch einmal davor, finde ich sowieso. Also ich habe mich mal gefragt, warum muss eigentlich Judas ihn irgendwie verraten? Ja, wenn Jesus so offensichtlich durch die Gegend zieht, könnte man ihn nicht irgendwo ergreifen, weil, ne, die wollen halt keine Szene haben, ne? Die müssen ihn irgendwie nachts erwischen und die Stadt ist ja voller Menschen. Ja. Jesus macht es ihnen leicht, indem er da in diesen Garten geht, ne? In dem keiner mitbekommt, was mit ihm passiert.
Ja.
Ne? Aber vorher haben sie mehrfach ja schon mal versucht, hieß es zumindest, ihn zu ergreifen und konnten es nicht, haben es nicht geschafft.
Genau.
Aber jetzt ist er in Jerusalem, da wo es richtig dramatisch wird, auch für die Führer des Volkes anstrengend und gefährlich wird. Und da müssen sie ihn irgendwie heimlich beiseite kriegen. Und jetzt hat er dieses Zeichen. Ja, ihr könnt auch zu Jesus gehen und ihm die Hand geben oder sowas. Ich weiß nicht, vielleicht hat man sich damals geküsst zur Begrüßung, wenn man zusammengehörte. Ist das also so ein bisschen italienischer Brauch, französischer Brauch?
Ja, bestimmt machen das alle überall um Deutschland rum so und ich check das alles nur nicht.
Also es ist auf jeden Fall eine sehr intensive Geste, die Jesus ja nach anderen Evangelien auch kommentiert, ne? Verraten durch einen Kuss.
Ja, ja. Ist ja auch bildlich auf jeden Fall ziemlich mächtiges Ding.
Ja, es erinnert so ein bisschen an, weiß ich nicht, an den vergifteten Apfel von Schneewittchen.
Ja, es ist auf jeden Fall echt eine Antithese und das ist schon echt ein bisschen widerlich, ja. Also ich finde, es macht Küsse auch wirklich einmal eine ganze Kategorie schlechter. Danke, ja. Judas, an dieser Stelle. Ich hab dich verteidigt. Ich hab dich verteidigt, ja, aber du machst es nicht besser.
Ja, aber so wie das hier geschrieben ist, wie wiedergegeben ist, was der Verräter diesen Leuten mit den Waffen gesagt hat, klingt das aber auch so ein bisschen so, als ob er sich auch so aufspielt, ja? Also, der, den ich küssen werde, der ist, vielleicht hat er sich auch gedacht, ich brauche ein Zeichen, ja? Ich mache was Großes. Ich verrate jemanden nicht. Ja, wie macht man das? Man braucht ein Zeichen. Vielleicht braucht er gar keins, weißt du, und hat sich einfach nur da reingesteigert, dass er sowas braucht, weil jetzt tritt er ja auf vor den Leuten und ist wer. So, ne? Die ganze Zeit ist Jesus vorangegangen und wir haben ja schon mal spekuliert, vielleicht war Judas ja auch ein krasser Typ, der sich Gedanken gemacht hat über und Pläne gemacht hat und die Kasse hatte und ne, Ideen hatte, was man mit dem Geld alles Positives machen könnte und einfach den Eindruck hatte, hier wird schlecht geleitet, ja, hier ist einer, der macht alles falsch, statt klar voranzugehen und zu sagen, ich will das und das, bringt er so komische religiöse Sprüche über Gott, ja, und sagt dann, ich muss sterben und so, was für ein Bullshit, ja, immerhin hat sich Petrus getraut und gesagt, das sollst du nicht machen, und hat er gleich gesagt, geh von mir, du Satan, und dann denkt sich Judas als schlauer Mensch, was ist denn das für ein Hanno? Ja, ich konnte das hier alles viel besser leiten. Und jetzt ist er das erste Mal selber im Leadership, ne, und macht es ganz groß. Ja. Und dann sagt er, den ergreift und führt ihn sicher ab. Ja, als ob das sein Bier wäre. Ja. Das ist doch die Sache der Hohepriester, Schriftgelehrten und Ältesten, was mit Jesus passiert.
Ja, ist echt zum besten Fall so der schmierige Handlanger, ja, der die Drecksarbeit macht. So.
Aber also wenn das so ist, wie es hier dargestellt wird, dass er das sagt, dann scheint er sich so ein bisschen aufzuschwingen und zu sagen, so, jetzt habe ich Leadership, jetzt müssen die Leute mir mal nachfolgen und ich sag, wo es lang geht.
Offenbart.
Was wir ja auch alternativ vielleicht ein bisschen angeboten haben, war ja die Möglichkeit, dass er immer noch denkt, dass Jesus mal endlich eskaliert, ja. Vielleicht ist ja mal der passende Moment, um mal ein bisschen auszurasten. Ja? Die Stangen, ja, und Schwerter, was soll der Scheiß? Die macht er doch auch Hand unter dem Blatt.
So. Ja, und als er kam, trat er alsbald zu ihm, also zack, 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 und sprach Rabbi. Also er nennt ihn auch noch Lehrer, ne? Spricht ihn auch noch so vertrauensvoll an und küsste ihn. So, und dann machen sie kurz einen Prozess.
Genau, die wollen ihn packen. Und was dann passiert, finde ich, das ist eine Prämisse, ja, die sich daraus ergibt, die mein christliches Leben wirklich grundlegend verändert hat.
Oh, jetzt bin ich aber sehr gespannt.
Einer aber von denen, die dabei standen, zog ein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihn ein Ohr ab. Jetzt steht hier nicht, wer das war. Wenn man jetzt aber zum Beispiel in die anderen Evangelien reingeht und immer so mal nachforscht, dann kommt man relativ schnell auf die Aussage im Johannesevangelium, und zwar da im Kapitel 18,10. Da schreibt er, Simon Petrus aber hatte ein Schwert und zog es und schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hob ihm ein rechtes Ohr ab. Total krass. Petrus hat eine Waffe. Ja. Er hat so, die ist scharf genug, ja, um so mit so einem völlig groben Schlag jemanden sauber das Ohr abzutrennen, ohne ihn dabei die komplette Gesichtshälfte abzureißen.
Ja, wahrscheinlich,
ja. Ja, und total krass. Wahrscheinlich ist Petrus jetzt nicht der krasse Schwertkämpfer. Ich kann mir vorstellen, dass er auf seine Stirn gezielt hat und mit so einer krassen Bereitwilligkeit, ja, jemanden zu killen. Punkt. Mm. Und hier nach Jahren hier Jesus-Unterricht und bla, direkt an der Quelle und so, ist der Mann bereit, jemanden zu killen.
Ja.
Und das kannst du auch nicht anders sagen. Hat mich total krass zum Nachdenken gebracht mit dieser Erkenntnis damals, als ich meine Ethikarbeit geschrieben habe über diese ganze Prämisse, wie gehen wir eigentlich mit Gewalt im christlichen Glauben um oder als Christen mit Gewalt um, wo ich mich in dieser Ethikarbeit dazu geäußert habe, dass der Kriegsdienst bei der Bundeswehr korrekt ist, wenn man Christ ist. Das ist einer der Punkte, die ich da mal herangezogen habe damals. Und ich finde das total heftig und ich finde es so nicht von der Hand zu weisen. Und in diesem Text, im Markus-Evangelium, da äußert sich ja Jesus noch nicht mal dazu.
Ja, also ich sag mal, Sonderfolge, ja, also ich höre schon die Diskussion, ja, ach, also jetzt kommt Simon an und sagt Kriegsdienst und hin und her.
Ja, wolltest du mal sagen.
Aber das ist jetzt ja nicht quasi das, was direkt hier sozusagen steht, sondern das ist ein Aspekt deiner Arbeit zu dem Thema gewesen.
Ja.
Ja, also er ist krass sofort bereit. Wenn es Petrus ist sowieso, dann ist es nett von Markus, dass er jetzt, wo er Jesus schon so stark Petrus zurechtweisen lassen hat, ihn nicht nennt. Das ist ja schon fast Gnade von Markus, es nicht zu sagen. Wenn es dann Petrus ist.
Es ist ja auch völlig egal, wer es ist. Es ist halt einer von den 12.
Ja, hier liegt der Fokus offensichtlich woanders, ne? Hm. Ja. Einer aber von denen, die dabei standen, zog sein Schwert. Ja, ich meine.
Oder meinst du, einer von dem Gewalthaufen könnte seine Meinung plötzlich geändert haben?
Das könnte theoretisch natürlich auch sein, dass jemand denkt, nee, das ist falsch und anfängt. Aber stärker ist es natürlich, wenn es einer von den Jüngern ist und besonders, wenn es Petrus ist. Also völlig verpeilt, gar nicht in dem Blick von dem, was Jesus die ganze Zeit ankündigt. Ja, gleich werde ich verraten. Das ist aber auch richtig irgendwie so, zack, das darf nicht passieren. Schon wieder so, schon wieder die Nummer wie, das sei ferne, ja, das soll nicht so sein, wo Jesus sagte, get behind me, Satan. Ja, jetzt nur halt stärker, der Widerspruch mit Schwert. So. Und dann nach dem Knecht des Hohepriesters. Also das ist quasi der Repräsentant der Hohepriester. Das ist nicht nur einer von denen, die dabei stehen, sondern das ist also der, der wahrscheinlich vorne mit dabei steht und dir direkt Judas auf den Fuß folgt und die ganze Sache koordiniert.
Ja, natürlich ist es alles verpeilt und so, aber ich muss halt immer sagen, also ich finde das gut, ja, ich würde das auch machen für Freunde. Tatsächlich habe ich das mal zu einem Freund gesagt, der hat mir tatsächlich mal die Diskussion über diese Bibelstelle und da meine ich so, ja. Hey, ey, voll, ja. Also ich kenne das ja auch
für
aus meiner...
würde ich auch jemanden...
Aus meiner Jugend kenne ich das, dass man die Fäuste zusammenhebt und zusammen auf die Fresse kriegt. Und der meinte dann okay. So... Und der meinte so, nö, ich würde wegrennen. gut, so ist es halt, ja. Ja,
machen
einfach
halt ehrlich, nicht alle. Da ist jeder anders.
Ja, da ist jeder ehrlich und anders okay. So. Aber also ich finde, also ich finde das, ich will das einfach, klar, es ist irgendwie in der Prämisse der Weltgeschichte und all dem totaler Unsinn und, aber ich finde es als menschlichen Akt wunderbar und anständig und so geht man mit Freunden um. Also man schlägt dir nicht das Ohr ab, ne?
Ich lasse das einfach offen, ja, an der Stelle. Ja, der Mike Tyson des Neuen Testaments hat hier zugeschlagen. So, und dann heißt es, ja, es heißt schon wieder so schön, ich liebe diese Formulierung im Markus-Evangelium.
Ja.
Ja, diese Kleinigkeiten, wenn es hier heißt, und Jesus antwortete.
Ja, das ist so großartig. Weißt du, du musst dir vorstellen, dann spratzt so das Ohr ab so und es fliegt unglaublich viel Blut durch die Gegend, das ist voll eklig und dann klatscht es da auf den Boden und dann kann ich mir so vorstellen, so eine kurze Stille. Alle gucken sich so ein bisschen an, der eine ruft, der Knecht schreit und Jesus fängt dann an zu reden. Ja, wie? Ihr seid jetzt hier mit den ganzen Typen hier angekommen? Ja, ihr habt mich jetzt jeden Tag im Tempel gesehen, ja? Und jetzt kommt er hier mit dieser riesen Meute an. Das ist auch so geil unberührt, so locker. Völlig bizarr. So stellt man sich dann auch so vor, wie dieser Dialog passiert im Hintergrund dieser Knecht irgendwie sich die Hand ans Ohr hält oder an den Kopf so schreit.
Seid ihr ausgezogen wie ein Räuber mit Schwertern und Stangen?
Das ist eine Snatch-Szene, so eine richtig schöne, skurrile Szene, ey. Also da muss er die Frage ja wirklich stellen, ja. Also ist ja auch schon wirklich skurril. Warum habt ihr das denn nicht zu einem anderen Tag gemacht? Na gut, ja. Aber er hat ja auch gesagt, naja, also so muss die Schrift erfüllt werden. Also könnte man sich so vorstellen, er hat so ein bisschen über den Kopf geschüttelt und dann geht er so in sich, holt tief Luft und zieht sich so ein bisschen sein Leinenhemd zurecht und meint so, ja, steht ja aber auch so in der Schrift. Ja, und dann, da verließen ihn alle und flohen. Krasse Nummer. Das ist der nächste Punkt. So. Haben sie vielleicht das erste Mal verstanden, was da eigentlich passiert ist?
Ja, dass sich das erste Mal so richtig Bahn bricht, ne, was es eigentlich bedeuten soll. Ich habe irgendwie gedacht, ja, was meint er denn eigentlich mit, die Schrift muss erfüllt werden? Ne? Ist ja immer so eine Sache, das überliest man immer und sagt, ja, das wird schon irgendwo stehen.
Ja.
Finde ich irgendwie dann immer mal hilfreich, mal zu gucken, wo könnte das denn stehen? Und wenn man sich so seine griechische Bibel anguckt, da findet man da am Rand ja auch so entsprechende Stellenverweise. Und da findet man einen Verweis auf Jesaja 53, unter Theologen sehr beliebt, eines der sogenannten Gottesknechtslieder, die dann in der alten Kirche sehr schnell auf Jesus bezogen werden, weil sie auch eine unglaublich krasse Beziehung zu diesen Texten haben hier im Neuen Testament. Vielleicht nicht ganz zufällig. Und das finde ich deswegen interessant, weil man kann, also ich komme gleich auf die Stelle, ne? Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, was wäre denn passiert, wenn sie ihn nicht jetzt gecatcht hätten, sondern im Tempel? Ja, großer Tumult. Wie kommen aus dem Tempel raus mit einem Gefangenen? Ja, wenn da die ganzen Leute sind, die begeistert sind von dem. Es sind ja auch noch Leute aus dem Umland da, ja. Also es ist ja in Jerusalem Pessachfest, ja. Die Leute sind da, die begeistert waren von Jesus, die ihm in Massen hinterhergerannt sind. Da sind viele in die Stadt gekommen. Und wenn man ihn da versucht hätte, gefangen zu nehmen, da wäre das Ganze nicht so glimpflich ausgegangen. Ne? Also hätten vielleicht nicht alle Schwerter dabei gehabt, so wie der schlaue Petrus hier, der sich vielleicht auch für den Bodyguard von Jesus gehalten hat. Aber da wäre richtig was los gewesen. Ne? Und ja. Da wäre diese friedliche Nummer, die Jesus durchführt, trotz dieses abgehauenen Ohres, jetzt mal gesagt, das hat so ein bisschen so Quentin Tarantino-Style,
wie er so im Hintergrund schreit. Voll, ist auch so eine splatterige, sinnlose Gewalt.
Ja, ja, genau. Ich denke, so ein Hateful Eight. Als Beispiel. Naja, da hast du dann diesen Jesaja 53 Text. Ich zitiere mal die Verse 7 und 12, nur diese beiden. Und da heißt es dann, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Und weiter heißt es darum, also ich lese aus der Elberfelder, ne? Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Ja, sagt quasi, Jesus hat nicht Gewalt getan. Er hat sich nicht versucht zu entziehen, sondern er ist mitgegangen und hat sich dem hingegeben. So wie er es im Gebet vorher mit Gott sozusagen ausgehandelt hat, macht das jetzt auch den Menschen gegenüber, die ihn mitnehmen. Es sind ja nochmal zwei verschiedene Ebenen. Ja? Das eine ist ja zu sagen, Gottes Wille soll geschehen und das andere ist ja, diesen Leuten in das Gesicht zu schauen, die irgendwie sich da zusammenrotten mit Schwertern und Stangen und wahrscheinlich gar keine Ahnung haben, warum sie da sind und dann zu sagen, okay, mit diesen unverantwortlichen Leuten gehe ich halt mit, weil es Gottes Wille ist. So, das ist schon krass, ne? Und wenn das jetzt in der Öffentlichkeit passiert wäre, da wo er den jeden Tag gelehrt hat, dann wäre es gar nicht möglich gewesen, wahrscheinlich so friedvoll davon zu gehen.
Genau, vielleicht wäre es auch einfach gar nicht dazu gekommen. Die hätten ihn vielleicht in der Masse auch einfach freigeboxt. Ja. Und dann hätte es aber wahrscheinlich naheliegend, dann wären die Römer gekommen und gesagt, na, was ist denn hier los? Ja. Und hätten mit ihren Legionen da erstmal die ganze, dann wäre es einfach zu einem Blutbad gekommen und dann hätten wir hier den höchsten jüdischen Feiertag mit Mord und Totschlag. Ja, dann hättest du einen Bürgerkrieg gehabt, schön handfest.
Ja.
Ja. Ja, das wussten ja alle. Ja. Das ist ja, kann man nur noch mal betonen, das wollten ja auch die Hohepriester vermeiden und insofern haben sie auf den Moment gewartet, wo er einen Fehler macht und sich quasi davon stiehlt aus der Stadt.
Ja, und im nächsten Vers wird dann schon wieder die Schrift erfüllt, in gewisser Weise. Ja, nur eine Erfüllung von etwas, was gerade vorher passiert ist. In Markus 14, 27 hat Jesus ja gesagt, ja, sie werden den Hirten schlagen. Und die Schafe werden sich zerstreuen. Und dann heißt es Vers 50 hier, da verließen ihn alle und flohen.
Ja, voll also, krasse Nummer.
Und auch da, ne? Also Jesus sagt, ja, seid ihr etwa mit Schwertern gekommen, um mich gefangen zu nehmen? Hättet ihr doch jederzeit machen können. Aber gut, das ist ja der Schrift gemäß. Und die Reaktion der Leute ist, die rennen weg.
Ja, komisch, oder? Also ich bin wirklich auch wieder mal an der Stelle total schwer irritiert. So. Du hast also diese zwölf Jünger, ey, und Petrus
Paulus.
Eskaliert noch eine Sekunde vorher und verstümmelt irgendeinen jungen Mann. Der rennt ja auch weg. Ja. Ist ganz, ganz komisch. Da hat man den Eindruck, das ist so eine richtige Handlung, die geschieht wegen der Schrift, also so quasi, als hätte er das wie so eine Formel aufgesagt und alle rennen einfach plötzlich kopflos davon.
Beziehungsweise, was du sagst, die realisieren das erste Mal, dass es ernst war, was Jesus gesagt hat.
Ja.
Weißt du, sowas, sie merken ne? jetzt, krass, aus der Nummer springt Jesus nicht eben raus. Bisher ist er denen immer entkommen, ne? Geschickt, wie er es gemacht hat. Aber hier bleibt er dabei und das ist für die einfach zu brutal, würde ich sagen. Die können das nicht ertragen.
Ja, weg hier. Es ist ja auch nicht so, dass man sich vorstellen muss, dass sie plötzlich alle synchron davonrennen, wie, weiß ich nicht, so ein Haufen Fliegen, der um die Scheiße kreist und dann fuscht da so mit der Hand durch und alle fliegen weg so, sondern die werden so das realisieren so und dieser Haufen von Straßenschlägern steht da rum und irgendwie ist also auch alle eh wahrscheinlich ein bisschen verunsichert und dann machen die sich dünne.
Ja.
Ja,
einer nach dem anderen, also die werden sich schon genau angesehen haben, wer jetzt genau geht.
Und kriegt ja eine Gruppendynamik und dann steht also Jesus fast alleine da.
Boah, gruselig, oder? Wenn du dir das vorstellst, dass du wirklich da alleine einem Mob entgegenstehst, der jetzt nichts Gutes mit dir vorhat.
Und du weißt Judas auch noch, steht dass dabei es um den Tod geht. Und guckt dich auch noch an. Das ist ja ganz verletzend.
Ja, wobei die Frage ist ja immer, wo verschwindet Judas eigentlich? Also, vielleicht flieht er auch.
Das wäre doch total bescheuert, Lukas. Also, jetzt flieht er auch noch. Ja gut, dann Judas, kann man dir echt nicht mehr helfen, mein Freund. Ja,
meinst du, er ist sozusagen der Führer, der dann mit denen zurückgeht und dann stolz sagt, hier, Hohepriester, ist das Opfer, das ich euch bringe. Der taucht ja nicht mehr auf, er spielt gar keine Rolle mehr.
Ja, genau, ja klar, ja, der taucht nicht mehr auf, das stimmt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er dann noch auf dem Rückweg dabei ist. Und es ist ja schon so, dass ich würde mal zumuten, dass Judas echt noch eine Weile gebraucht hat, um zu realisieren, was da passiert. Vielleicht, weil er immer noch gehofft hat, dass da Jesus sich jetzt mal endlich freiboxt. Ja, so jetzt ist aber soweit. Das muss stimmt auch eine ganz unangenehme Situation für ihn gewesen sein. So, wenn, so stell dir vor, irgendwie Jesus in der Mitte von den Leuten und Judas geht voran und dann sieht er so, spürt er die Blicke von Jesus im Nacken.
Ja.
Und und ich kann mir vorstellen, der liefert dann ihn ab und dann haut er auch, dann verdünnisiert er sich so wortlos und irrelevant, wie er sich in dem Moment auch fühlt. Ist er aber einer noch da gewesen, er war ja nicht ganz alleine.
Ja, ein junger Mann folgt ihm nach, der war mit einem Leinengewand bekleidet auf der bloßen Haut.
Auch so ein geiler Satz. Auf der bloßen Haut, ja. Ich bin auch mit einem T-Shirt und einem Pullover und einer Hose auf meiner bloßen Haut bekleidet.
Ja, aber ein Leinengewand, naja, also es klingt so ein bisschen nach Unterwäsche, ne?
Ja.
Also, ich frage mich, wo kommt der denn her, der Typ?
Na, die haben ja gerade noch geschlafen, ne?
Ja, aber, also,
oder meinst du, dass der, also es könnte ja jeder sein.
Könnte jeder sein, ja.
Ja, es gibt ja so Vermutungen irgendwie, dass das Johannes sein soll. Ich kann mir nicht so richtig nachvollziehen, warum, außer Johannes war halt vermutlich der Jüngste in der Gruppe.
Ja, es gab auch lange Vermutungen, dass es Markus sein könnte, weil warum sollte sich jetzt, ne, also wenn ein Autor das macht, dann könnte er sich ja selber reinschummeln in die Geschichte. Aha. Ja, so wie die Maler sich auch immer in diese biblischen Bilder mit Jesus am Kreuz reingeschummelt haben, könnte das ja jetzt so sein. Das ist aber dann natürlich hoch umstritten, weil keiner weiß, wer das Evangelium geschrieben hat, also wer Markus eigentlich ist. Ja, und dann wird er natürlich mit dem Markus aus dem Markus-Evangelium identifiziert und man sagt, hey, das muss doch der junge Mann gewesen sein. Also, nichts Genaues weiß man an dieser Stelle nicht.
Ja. Warum sollte man auch dann von sich in dritter Person so eine Heldengeschichte schreiben? Ja, und dann habe ich ihn verfolgt und haben sie nach meinen Klamotten gegriffen, dann bin ich nackt weggerannt.
Ja, deswegen ja in dritter Person, weil es halt
ein bisschen peinlich ist.
Und weil es eine sympathische Weise ist, sich einzufügen. Aber gut, also warum läuft ein junger Mann nachts in Unterwäsche durch den Garten Ölpresse?
Vielleicht hat er ja da gearbeitet.
Ah, als Gärtner?
Ja, so der Knecht, weißt du? Ja. Schon wieder ein Knecht, nur mit Ohr.
Schon wieder so ein Knecht. Ich liebe dieses Wort. Seit dem Abitur. Knecht. Ja, aber oder er ist halt geschlafwandelt, ich weiß es nicht. So, ja. Und dann auch noch mit diesem Wort, das klingt so bedeutungsschwanger, er folgt ihm nach. Ein junger Mann folgt ihm nach.
Mit einem Leinengewand begleitet. Ja, und man fragt sich auch so, welchen theologischen Mehrwert kriege ich denn jetzt davon, dass ich weiß, dass irgendwelche Jungs halbnackt durch die Gegend laufen, um ganz nackt wegzurennen. Also, ist ja wirklich da, also manchmal denke ich so, das sind so Stellen, da sitzt dann Gott im Himmel, ja, lacht sich hart ins Fäustchen. Die Menschen, ja, die deuten alles. Die machen sich über jeden Schnodder Gedanken, über so Witzverse auch. Also eigentlich tatsächlich, weil wir so wenig darüber wissen und weil alles, was wir darüber wissen, super spekulativ ist und der theologische Mehrwert dermaßen gering ist für den Aufwand, den du da reinsteckst, würde ich fast sagen, es ist jetzt schon müßig, darüber überhaupt so zu sprechen.
Was das eigentlich soll.
Aber wir nennen die ganze Folge ja so. Also müsste da jetzt noch was rauskommen. Pressen, Lukas.
Ja, ja. Ach ja, es gibt dann ja auch wirklich die übertragenen Deutungen. Aber gut, ich meine, es ist doch einfach, das ist doch wirklich ein Gassenhauer, ja? Also das erzählt man doch weiter. Da war noch ein junger Typ, ja, der hatte wirklich nur Unterwäsche an und dann haben sie ihn schnappen wollen und er war nackt.
Das ist ein richtiger oller Flachwitz.
Da könnt ihr mir aber vorstellen, du schreibst ein Evangelium und denkst so, naja, das ist so bekannt, diese Nummer, die kann ich nicht rauslassen. Das war halt einfach so straight.
So war es einfach auch.
Wobei, ne? Warum greifen die eigentlich nach ihm? Also bisher greifen sie nur nach einem und das ist Jesus. Dann rennen alle Freunde von Jesus weg und dieser junge Mann bleibt übrig. Und die Leute denken sich, den müssen wir auch mitnehmen.
Das ist ja auch, also da könnte man halt die Überlegung anstellen, dass es zumindest einer der 12 ist. Und wenn das von Jungen spricht, dann, das ist ja, das sind ja die Überlegungen, Lukas, dass der irgendwie in Zusammenhang mit denen stehen muss, sonst würden sie ja nicht nach ihm packen. Oder die wollen nach ihm greifen, weil es ein Zeuge ist für dieses schmutzige Geschäft, aber das schon echt weit hergeholt.
Offenbart.
Ja. Ja, also der Nude-Dude ist einfach da. Man muss das auch mal einfach akzeptieren, Leute. Hier, das ist der Ende, vom Text.
Die Leute, die Jesus festnehmen, die drehen sich so um und merken, hey, da läuft noch einer hinterher. Ja? Und dann sagen sie, hallo, junger Mann.
Was mal kurz machen stehen. Sie denn da?
Einmal kurz stehen. Können Sie sich ausweisen? Greifen nach ihm und der rennt weg. Naja, sagt er auch, dem ist es sogar egal, dass er nackt ist. Ich meine, es ist eine Schamkultur, ja? Also es ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du nackt gesehen wirst. Ja, er hat jetzt zufällig auch nur sein Nachtgewand an oder seine Unterwäsche, ja, und er rennt weg und es ist ihm völlig egal. Hauptsache bloß nicht mit Jesus gefangen sein.
Ja, aber würdest du, ich renne auch lieber nackt weg.
Ja, natürlich, aber es geht ja hier um eine Story, die Markus auch erzählt, in der es darum geht, dass Jesus sagt, wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, ja. Das, was jetzt kommt, da werden alle wegrennen. So, aber er ringt ja darum, dass die Leute eben nicht wegrennen. Und jetzt ist da noch einer, der nicht gleich mit wegrennt. Ja? Ein junger Mann, der, ich weiß nicht, vielleicht ist er durch Schlafwandeln dahin gelatscht und ist dann wach geworden und hat gedacht, krass. Und hat sich gedacht, das einzig Richtige ist jetzt, Jesus hinterher zu laufen. Weiß ich nicht. Und in dem Moment, in dem sich der Blick auch auf ihn richtet, in dem rennt auch er noch weg. Also, ne, das unterstreicht nochmal, dass Jesus wirklich von allen verlassen ist.
Sogar von den Nackten.
Sogar von den Nude-Dudes.
Alter.
Es ist doch geil, oder? Dass in der Geschichte von Jesu Gefangennahme, ja, oder von der Gefangennahme von Jesus, klingt heute wahrscheinlich cooler als der Genitiv, dass da ein Flitzer vorkommt. So. Vielleicht hat er hinten noch irgendwie irgendeinen Aufdruck von wegen Cervisia Caesarea oder sowas.
So aufgemalt. Mann, ey, die Werbung ist nicht ganz durchgekommen.
Ja. Na gut, aber ein Leinengewand ist ja nun nicht ganz günstig und irgendwie die zentrale Unterwäsche, die einen nachts auch warm hält, unter seinem Gewand. So. Also der gibt jetzt auch so ein bisschen was, lässt es zurück, weil es einfach nichts ist schlimmer, als bei Jesus zu sein in dieser Situation.
Ja, Lukas, ich stimme dir ja auch die ganze Zeit zu.
Ja, also mehr kann man glaube ich auch nicht machen, als zu sagen, krass, krass, krass.
Krass, krass. Ey, der Nude-Dude ist weg. Jetzt sind nur noch Jesus, die Bekloppten mit den Knüppeln und Judas im besten Fall noch dabei.
Der wusste, was ihm gut tut, der Nude-Dude.
Das Ende.
Wir haben ja schon im Vorspann gesagt, dass ihr die Gelegenheit nutzen sollt, bis zu Folge 100 eure ganzen Geschichten, die ihr mit offenbart cast, in dem Zug, vom Fahrrad, zu Fuß, zu Hause, beim Putzen oder beim Rasenmähen, was auch immer erlebt hat, doch bei uns mitteilt. Ja? Egal, was ihr tut, lasst alles stehen und liegen und meldet euch bei uns, ja? wenn ihr nicht zur Arbeit gehen könnt. Deswegen, tut mir leid, Arbeitgeber, aber die Leute haben Wichtiges zu tun.
Genau, wertige Aufgaben.
Ja, wertige
Erzählt uns von euren Bartwachs-Projekten, ne? vom Anfang und Scheitern. Ne? Wir sind ja in einer Startup-Kultur, ja. Man scheitert ja auch, um zu lernen, wenn das Bartwachsen dann noch nicht geklappt hat. Also.
Ich kann sagen, nach 97 Folgen, beziehungsweise nach 100 Folgen, ist mein Bart so kurz wie noch nicht am Anfang war.
Was allerdings nicht an diesem Podcast liegt.
Stimmt, der Podcast hat dazu geführt, dass mein Bart zeitweilig noch länger wurde.
Weil du keine Zeit hattest, ihn zu schneiden, weil du so viel Zeit darin investieren musstest.
Ja,
ja genau. Ja. Man muss sich auch entscheiden, Podcast schneiden oder Bart. Also Jones, ne?
Richtig.
Ich will gar nicht wissen, wie der jetzt aussieht hier, wenn er mit dieser Folge fertig ist.
Ja. Jones, danke auch an dich, dass du bis hier bist. Und danke an euch und danke an dich, Lukas. Es war eine schöne Folge. Ich bin super müde. Wir nehmen an einen wunderschönen Abend auf im Sommer.
Im Sommer. Ja, gut. Also, ich kann nur sagen, Simon, bleib bärtig.
Bleib bärtig.